mich noch recht zögert. Obhut, was... Das ist ein Wort, das ich gar nicht so brauche. In meinem Alltag wollte ich es noch fast auswechseln, aber als ich es nachgeschlagen habe, habe ich gemerkt, das trifft wirklich genau das, was Gott für uns ist. Es ist nämlich ein Begriff aus der Rechtssprache und bezeichnet Fürsorge und Schutzpflicht von jemandem, der Obhut übernimmt. Die Vorsilbe Ob ist wie bei Obdach, steht hier für ein bergens, unheil fernhaltende Kraft. Und Hut ist, ja klar, kommt nicht vom Chapu, sondern kommt von Behüten, von Versorgen. Ist das nicht wunderbar, dass Gott sagt, ich bin die Kraft, die eine Verpflichtung übernommen hat, für dich zu sorgen und zu dir zu schauen. Ja, wir als Eltern haben Obhut über unser Kind. Die Pflicht, für sie zu sorgen, sie zu schützen. Und wir haben letztes Mal, vor 2 Wochen, ja rausgeschafft miteinander, dass Gott, der Vater, die erste Person der göttlichen Trinität, nicht Vater im biologischen Sinn ist, weil er Kinder gezeugt hat, sondern er offenbart sich als Gott, der Vater, weil er mit uns als Vater umgeht. Weil er uns in seine Obhut nimmt, in seine starken Arme. Vielleicht geht so, wie es das Bild ja irgendwie auch ausdrückt. Er verpflichtet sich, für uns zu sorgen, uns zu schützen. Er ist unser Erzieher, er ist unser Förderer. Und zwar nicht einfach, weil er muss, weil das seine Pflicht ist, weil ihm das jemand aufgedrückt hat, sondern weil er als liebender Vater sich zu dem entschlossen hat. Leidenschaftlich, mit Hingabe, unser Bestes zu suchen. So wunderbar. Und die Thematik ist am Apostel Paulus so wichtig, dass er sagt, er schreibt an die Epheser, jedes Mal, wenn ich an euch denke und für euch bete, bete darum, dass ihr das besser versteht. Epheser 1, 16, 17. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch. Und ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Und ich glaube, das sagt Paulus nicht, weil die Epheser einfach schwer von Begriff waren. Oder weil sie keinen guten Pastor hatten, der ihnen das erklären konnte. Er war ja selber 3 Jahre lang ihr Pastor. Sondern er betet das, weil er weiss, es geht nicht einfach um unseren Kopf. Es geht nicht einfach darum zu wissen, ah, Gott ist mein Vater. Es braucht Offenbarung. Es braucht Offenbarung von unserem Gott. Im nächsten Vers sagt er öffne euch die Augen vom Herz, damit ihr versteht. Und das brauchen wir. Wir wollen ergriffen sein und ganz neu das reinwachsen. Zu wissen, Gott, ich bin dir Obhut. Ich möchte gerne für das noch beten, bevor wir mit dem heutigen Thema einsteigen. Und wenn es auch deine Sehnsucht ist, dann bete doch mit in deinem Herz und lass den Heiligen Geist ein, zu dir zu reden. Vater, dir ist es ein Anliegen, dass wir verstehen, wer du bist und was du für uns tust. Und nicht nur mit unserem Intellekt, sondern ganzheitlich mit unserem Herz. Und ich bitte dich, dass genau jetzt das geschieht, dass du uns die Augen vom Herzen öffnest, damit wir können verstehen und prägt sein von dem, was du bist für uns. Halleluja. Amen. Wir schauen heute ein erster Aspekt von dieser Vaterschaft an. Und natürlich nehmen wir den, der raussticht. Den, der das Fundament von allem ist. Dreimal darfst du raten. Es ist seine Liebe. Liebe vom Vater. Und ich möchte dazu lesen aus Epheser 2, Vers 3 bis 7. Wenn du die Bibel hast, darfst du ganz gerne mitlesen. Epheser 2, 3 bis 7. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Gott sagt zu uns, du bist mein geliebtes Kind. Du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Er hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber was bedeutet das? Was bedeutet, dass Gott uns liebt? Was beinhaltet seine Liebe? Es ist nicht eine Frage von Begriff. Wir können das buchstabieren, Liebe, 5 Buchstaben. Wir kennen es auf Englisch, Love, und auf Französisch, Amour. Was meint aber Gott damit? Kennt ihr die Apps, wo man reinreden kann und nachher übersetzt es für einen? Ich finde das ja krass, dass das heutzutage möglich ist. Sehr praktisch und sicher eine riesige Motivation für alle Schüler, die Französisch lernen müssen und denken, meine App kann es ja schon. Aber gell, einfach Wörter übersetzen ist noch eins. Ich rede eigentlich von etwas anderem. Was meint Gott, wenn er sagt, du bist mein geliebtes Kind? Was meinen wir, wenn wir sagen, ich liebe dich? Ich liebe dich.
Ich finde dich attraktiv.
Okay, das ist jetzt ähnlich flach. Das ist so ein bisschen Hollywood-Niveau, oder? Ich liebe dich.
Es fühlt sich gut an, in deiner Nähe zu sein.
Okay. Hat etwas? Ist einfach ein bisschen egoistisch, oder? Es geht eigentlich gar nicht um den Gegenüber, sondern ist eine Botschaft. Es tut mir gut. Ich liebe dich.
Ich will dich ganz für mich haben.
Okay. Ja, das meinen wir manchmal. Liebe, die besitzergreifend ist. Nein, versuch. Was jemand von euch drin reden? Ich liebe dich.
Ich weiß um deine Schwächen, aber sie spielen für mich keine Rolle.
Das ist schon. Ich will mal sagen, wenn du das meinst zu deinem Date, ich liebe dich und das meinst, dann kann man langsam ans Heiraten denken. Ich habe jetzt mal von uns aus, was wir meinen, ein paar Beispiele gemacht. Aber unsere Frage ist ja, was meint Gott, wenn er sagt, du bist mein geliebtes Kind? Und ganz sicher, und das sagt unser Bibeltext, meint er nicht, ich finde dich attraktiv. Habt ihr das mitbekommen, was das Wort Gottes über uns sagt? Wenn die Liebe Gottes auf Anziehung, auf Sympathie würde basieren, wie es bei uns Menschen ja oft der Start von Liebe ist, so wäre das ganz eine schlimme Ausgangslage. Der Apostel Paulus ist in unserem Bibeltext brutal offen mit uns. Wir neigen ja in der Regel dazu, sich ein bisschen in einem besseren Licht zu sehen, als man wirklich ist. Weil wir vergleichen uns mit Menschen, die unhöflicher sind oder unmoralischer als wir, und dann kommen wir eben gut weg. Aber der Paulus lässt sich nicht blenden. Er vergleicht mit dem einzigen Maßstab, der hier überhaupt eine Rolle spielt. Die Heiligkeit von unserem Gott und seinen ewig gültigen Gebot. Und wegen dem ist das Urteil so vernichtend, so fatal. Da steht, wir haben früher, so wie alle anderen Menschen, gelebt, Gott nicht gehorcht. Wir haben da, was uns Gott zuvorderst war, haben es von unseren Begierden geleitet, unsere selbstsüchtigen Gedanken und so weiter und so fort. Und wenn ich weiter vorne noch Vers 1 und 2 schon davon lese, da steht, und ihr lieben Gläubigen in Ephesus, die Christen, die Heiligen, wenn er es am Anfang ja anspricht, ihr habt früher nach dem genau gleichen Maßstab gelebt, wie jeder Mensch in dieser Welt. So, dass man sich zuerst einfach mal auf sich schaut und macht, wozu man Lust hat. Und Gottes Anliegen, dass er Frieden will, dass er Gerechtigkeit will, dass er Grosszügigkeit will, ist eigentlich so was von egal gewesen. Ihr habt gelebt auf Kosten von anderen. Und es hat euch nicht einmal gestört. Könnte das irgendwie die Sympathie von Gott wecken? Natürlich nicht, niemals. Dem sagt der Apostel Paulus, das, was wir verdient haben, ist nichts als der Zorn Gottes. Wir haben nichts anderes verdient, als dass der gerechte Richter, der uns zur Rechenschaft ziehen muss, zornig auf uns ist. Es ist nicht ein Jähzorn, sondern kontrolliert, begründet, weil wir eben so gelebt haben, wie es ihm nicht gefällt hat. Menschen, du und ich, wir sind Menschen, die am göttlichen Zorngericht verfallen waren. Und nichts in mir, in meinem Tun, in deinem Tun, vermag Liebe Gottes zu wecken. Paulus sagt in Vers 4, und ich glaube, stärker kann man es eigentlich auch fast nicht mehr ausdrücken. Wir sind tot. Tot gewesen in unseren Vergehungen. Und das meint nicht ohne Pause. Aber es meint geistlich tot, ohne geistliches Leben, von Gott radikal abgewendet und wegen dem für Gott auch komplett nutzlos. Nutzlos für seine Anliegen, Gottes Liebe sichtbar zu machen. Haben wir nicht mitgetragen? Nein, wir sind sogar hintergegangen. Tot. Und vielleicht erkennen wir die tragische Wahrheit, die in diesem Bild innen liegt. Ihr wart tot in euren Vergehungen. Tod bedeutet nämlich auch völlig unfähig zur Besserung. Kannst du dir ja alleine vorstellen. Und ich würde ganz sicher nicht sagen, okay, ich gebe es zu, ich habe ein bisschen übertrieben, aber jetzt nehme ich mich zusammen, ich bessere mich versprochen. Nein, wird sie nicht sagen. Warum nicht? Weil sie ist tot. Sie sagt gar nichts mehr. Und sie kann nichts mehr beitragen, dass sich ihre Situation bessert. Es ist alles und vorbei. Und das sagt das Wort Gottes über uns. Ihr wart tot in euren Verfehlungen. Und das ist schon mega, mega ernst. Weil es bedeutet, wir haben uns Gott zum Feind gemacht mit unserem Verhalten. Und wir können sagen, das war's. Das war's. Am Tag vom Gericht werden wir zur Rechenschaft gezogen. Und es gibt keine Aussicht auf Annahme. Es gibt keine Aussicht auf die wunderbare Gegenwart Gottes, die er eigentlich vorgesehen hat für uns. Er stößt uns. Gericht bedeutet, wir sind weggestoßen und können nicht mehr zurück in die wunderbare Gegenwart Gottes. Die Bibel redet ja von Hölle, von ewiger Verdammnis. Der Ort, wo Finsternis und Verzweiflung herrscht. Schrecklich. Wir kommen dann gerade zur Antwort, wo Gott zum Glück auf die Situation hat. Zum Glück. Aber zuerst müssen wir festhalten, was wir verdient hätten, ist Zorn. Nicht an mir, nicht an meinem Tun hat die Liebe Gottes geweckt. Und ich kenne deine Vergangenheit nicht, haben wir von den meisten nicht. Ich weiss auch nicht, was du im letzten Monat im Verborgenen geboten hast. Aber gell, wenn wir so über unser Leben nachdenken, ist es eigentlich nicht abweichend, dass wir auf die Idee kommen, Gottes Liebe kann für mich unmöglich im ganzen Umfang gelten. Unmöglich. Bei allem, was ich verbockt habe. Vielleicht kennst du den Gedanken. Ich weiss um Gottes, um die Liebe von Gott. Aber für mich unmöglich im ganzen Umfang. Ich glaube, es ist wegen dem so wichtig, festzuhalten, Gottes Liebe bedeutet nicht, ich finde dich attraktiv. Überleg mal, wenn die Liebe Gottes nicht durch dein Tun geweckt worden ist, dann kann die Anklage auch nicht wahr sein. Für mich gilt es nicht, für mich reicht es nicht. Es kann nicht wahr sein, weil an deinem Tun hängt es sowieso nicht. Wir waren tot in unseren Vergehungen. Aber wenn du heute Abend mal nimmst, möchte ich dich einladen, lass dir das zusprechen. Die volle Liebe. Die volle Liebe. Nicht ein Abklatsch, nicht das, was noch halt übrig bleibt, nach all dem, was ich geboten habe. Die volle Liebe. Das liegt nicht an dir. Ja, was weckt die Liebe Gottes? Das wäre die entscheidende Frage. Wir lesen hier Vers 4, Gott aber. Auf das treffen wir ja immer wieder. Paulus braucht oft solche so Brüche, dass er etwas beschreibt und dann kommt der Punkt. Und wir fragen uns, ah, wie geht es weiter? Tod in unseren Vergehungen. Gott aber. Jetzt kommt der Wendepunkt. Gott, der Vater, tritt in Aktion. Wir haben letztes Mal gesagt, er, der Jesus sendet und durch Jesus einen Unterschied macht. Gott aber! Ich möchte hier ausnahmsweise mal ganz nah an den Grundtext herangehen. Wir haben ja ausgezeichnete Bibelübersetzungen, aber es ist immer ein Kompromiss zwischen leicht verständlich oder ganz genau. Und hier hat mich einfach, je länger dass ich darüber nachgedacht habe, hat mich das immer mehr berührt. Hier steht ganz wörtlich, Gott aber reich seiend in Erbarmen. Verstehen wir? Sein Erbarmen ist nicht etwas, das er irgendwo hat. Wo irgendjemand gelagert ist, ein Haufen voll Erbarmen. Und wenn man braucht, kann er da auftun und rausnehmen. Erbarmen ist Teil von seinem Wesen. Reich seiend an Erbarmen. Und das ist ja auch noch witzig, dass sie, man kann das auf Deutsch eigentlich fast nicht übersetzen, ist hier so formuliert, dass eine Beständigkeit ausgedrückt ist. Es ist so und es bleibt so. Wir wissen ja, dass Jesus der gleiche ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das hat Paulus sogar in die Verbform reingepackt. Er ist reich an Erbarmen. Weißt du, wenn du vor einem Jahr gesagt hast, ich bin reich, ich habe 10 Bitcoin, dann bist du wirklich weniger reich. Was ist nur noch ein Drittel, glaube ich. Hoffentlich geht es wieder rauf, dann bist du wieder reich. Unser Gott ist reich an Erbarmen und es verändert sich nicht und es fließt auch nicht ab und es ist keine Inflation und es ist noch gar kein Börsencrash. Er ist reich an Erbarmen. Und wegen dem sagt er, deshalb hat er durch seine große Liebe, mit der er uns geliebt hat, uns ein unfassbares Geschenk gemacht. Wir, die wir tot sind, sind unseren Vergehungen, hat er lebendig gemacht mit Christus. Und das lebendig machen, das ist nicht wie ein Computerspiel, wo man ein Level probiert zu spielen und man schafft es nicht, man sieht, die Lebenspunkte gehen immer weiter ab, am Schluss ist man tot und dann steht das Game over. Drücken Sie F10 und versuchen Sie es noch einmal. sondern lebendig gemacht. Steht hier im Vers 6 nachher, mit Christus auferweckt. Das bedeutet, zum Leben bei Gott auferweckt. Und das ist ja der, wir bringen das gar nicht recht in unseren Kopf rein, aber der Paulus sieht, er ist so eng verbunden mit Jesus, dass er sagt, und schon gerade mitgesetzt in die himmlische Welt. Mit Jesus. Das ist das Geschenk von Gott. Gott aber. Es ist nicht das, was ich beitrage, es ist nicht das, was ich tue, sondern ich bin einfach mit eingeschlossen in das, was Jesus für mich da hat. Und du kannst dich fragen, was habe ich denn beitragen? Und die Antwort haben wir eigentlich schon gegeben, nichts, weil du bist tot gewesen. Und der Tod, kann nichts mehr beitragen. Paulus sagt, durch Gnade gerettet, die ganze Erlösung ist ohne unser Zutun. Gott hat gewirkt in unser Leben hinein. Wir haben nur das Geschenk einfach angenommen. Wenn Gott sagt, mein geliebtes Kind, dann bedeutet das, statt dem gerechten Zorn, den du verdient hast, schenke dir die volle Erlösung. Ich schenke dir das ewige Leben. Ich sende Jesus Christus, mein Sohn, auf die Welt, damit das Gericht, das diesen treffen, auf ihn umgeleitet wird, damit du lebst. Ich weiß nicht, ob heute Leute da sind oder zuschauen, die das zwar wissen, aber wie zögern, sich Jesus ganz anzuvertrauen. Ich möchte einfach, wie jedem Gottesdienst eigentlich, die Einladung einmal mehr aussprechen. Empfang die Liebe Gottes. Willst du tot bleiben? Willst du dem Zorngericht Gottes verfallen sein? Lass doch die Gnade Gottes zu. Nimm sie auf in dein Leben. Nimm an, was Jesus für dich am Kreuz da hat. Einfach ein Gebet. Jesus, ich brauche dich. Komm in mein Leben. Und dann kann die Liebe Gottes unser Leben verändern. Uns Zukunft geben. Uns Leben geben. Oh, danke, Jesus. Gottes unbegreifliche Liebe. Und die Frage ist ja dann, wie soll man auf die unermessliche Liebe reagieren? Ich denke, die Frage hat sich jeder von uns schon gestellt. Wie soll ich denn reagieren? Und wir werden ganz klein. Das Einzige, was wir über die Lippen bringen, ist Danke. Ich liebe dich auch, Vater im Himmel. Das singen wir in unseren Lieder. Ich liebe dich, Herr. Und so weiter. Und einmal möchte ich da nicht schnell zappeln lassen, sondern nachbohren. Was meinen wir denn? Wenn wir sagen, ich liebe dich, Herr. Wir sind bis jetzt damit beschäftigt, was meint Gott, wenn er sagt, ich liebe dich. Aber was meinen wir mit unserer Antwort? Ich liebe dich, Herr. Wenn wir noch einmal probieren. Ich liebe dich auch.
Ich weiß, dass ich deine Liebe nicht verdient habe, aber ich werde dir so viel zurückzahlen, wie ich kann.
Ich weiß nicht, ob du es so formulieren würdest. Wahrscheinlich nicht, weil wir sind viel zu fromm. Aber mir dünkt, diese Antwort spiegelt sich im Leben von ganz vielen Christen. Wenn man fragt, wie pflegst du deine persönliche Zeit mit Jesus? Oh, ich weiss, ich sollte mir viel mehr Zeit nehmen. Man fragt, wär's mit Gottesdienst? Investierst in eine Kleingruppe? Erzählst den Menschen von Jesus, wie es Marion uns aufgetragen hat? Nein, Jesus, gell? Dann kommen wir sofort so auf eine Pflichtebene. Ja, ich weiss, ich sollte. Und oft schimmert jeder so etwas wie ein schlechtes Gewissen durch. Ich sollte mehr. Warum ist das so? Woher kommt das? Das Gefühl, ich habe meine Pflicht noch nicht ganz erfüllt. Mach mal zuerst. Probier es mit einer Geschichte. Ein Gleichnis. Nicht von Jesus, sondern von mir. Zu verdeutlichen. Stell dir vor, die Onkel ruft dir an und er sagt am Telefon, weisst, ich bin alt. Und wir haben ja kein Kind. Ich werde dir mein Haus vererben. Ja, am Telefon hat man gar nicht so das Wort gefunden, aber als er aufgehängt hat, zittert es fast ein bisschen. Das ist ein grosses Haus. Und direkt am See. Der Traum von jedem. Und du denkst, wow, wie habe ich das verdient? Wieso gerade ich? Und du weißt es selber nicht, aber ja, du nimmst dir vor, ja, du merkst auch, ja, ich habe mich ja gar nie gemeldet bei dem. Wie kommt der auf mich? Und da ist es schon, wie das schlechte Gewissen irgendwie. Das habe ich ja gar nicht verdient. Du nimmst dir vor, ich werde zumindest alle 2 Wochen meinen Onkel besuchen, bis er stirbt. Und weißt du, meistens gelingt dir das sogar. Und gleich bleibt irgendwie so ein bisschen etwas zurück, weil du merkst, also alle 2 Wochen, eigentlich müsste ich jeden Tag dort hocken. Wäre es wirklich nicht verdient. Und nach jedem Besuch, wenn du wieder gehst, bist du irgendwie froh, dass du zumindest deine Pflicht erfüllt hast. Vielleicht können wir das Beispiel reindenken und mitfühlen und denken, ja, so könnte es etwa gehen. Weil das Geschenk ist so eine Überforderung. Und jetzt übertragen wir das auf das, was Gott uns geschenkt hat. Weißt du was, das ist auch eine Überforderung. Es ist so unverdient und es ist so gross und es ist so teuer gewesen. Jesus mit seinem Blut am Kreuz gestorben. Für mich. Dass das ein sehr menschlicher Gedanke ist, ja, okay, aber den probiere ich wenigstens so viel wie möglich beizutragen und zurückzugeben. Sehr menschlich. Aber ich bin nicht sicher, ob es eine gute Idee ist. Weil ich habe jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, habe ich das Gefühl, die Pflicht schiebt sich dann wie zwischen mir und Gott. Wenn du das jetzt wie räumlich oder plastisch vorstellst, ich meine, statt im Gottesdienst ihm zu begegnen, geht es zuerst einmal darum, deine Pflicht zu erfüllen. Und weil du weißt, dass er will, dass wir die Bibel lesen und beten und Zeit mit ihm verbringen, dann ist das immer das Erste, immer das Vorderste. Ah, jetzt habe ich meine Pflicht erfüllt. Und weißt du, das kommt dann so weit, dass wenn man zweimal im Gottesdienst das Gefühl hat, im Gottesdienst gesehen, wie das Gefühl hat, jetzt kann ich ja einmal fehlen, weil eigentlich bin ich so, wenn ich so meine Pflichtskurve anschaue, bin ich jetzt eher über dem Durchschnitt. Warum kommen sich Menschen, du hast es probiert vorwegzunehmen, Marianne, aber warum kommen sich Menschen so oft als Missionsobjekt vor? Ja, weil wir alle um Pflicht wissen, ich muss doch von Jesus erzählen. Aber es geht mir in erster Linie darum, meine Pflicht zu erfüllen und gar nicht die gute Botschaft von Liebe Gottes weiterzugeben. Verrückt. Wenn unser Pflichtbewusstsein uns antreibt, dann kommt es ganz, ganz schnell an den Punkt, wo wir einfach die Pflichten abhängeln. Und es gar nicht darum geht, Gott zu begegnen, uns zu freuen an seiner Gegenwart, ihm zu dienen im Gottesdienst mit unserem Lobpreis, mit meiner Hingabe, mit allem, was ich habe, zu sagen, Jesus, da Gedanken, für die möchte ich leben. Und es ist schon klar, ich übertreibe jetzt völlig dieses Beispiel. Es ist ja immer ein Mix an Motivationen, die uns antreibt. Aber die, das Pflichtbewusstsein, das möchte ich heute herausstellen. Versteht mich richtig. Unser Gewissen, das uns daran erinnert, gerade in diesen Bereichen, ist gut, wichtig und nötig, immer wieder. Es ist gut, wenn sich mein Gewissen meldet und sagt, du, Gottesdienst ist einfach nicht ein Anlass wie den anderen auch. Gott ruft mich. Das ist etwas anderes. Dass der Heilige Geist uns drängt in die Zeit vor Stille, vor Gott. Das ist gut und auf die Stimme müssen wir hören, selbstverständlich. Aber wenn es darum geht, zurückzahlen zu wollen, kritisch. Dann wird es wirklich kritisch. Weil das mag zwar fromm tönen und fromm aussehen für alle anderen, womöglich. Der, der immer da ist, der immer seine Pflicht erfüllt. Zurückzahlen wollen, ist letztlich nicht mehr als Stolz. Stolz, ein Geschenk nicht so anzunehmen, wie es ist als Geschenk. Sondern zu sagen, danke, aber hier, 10 Franken zahle ich selber. Hat Gott uns seine Liebe geschenkt, damit wir uns nachträglich an den Kosten beteiligen? Ist das sein Anliegen gewesen? Jetzt mache ich ihn lebendig, dann kann er wenigstens noch einmal etwas zahlen. Ich möchte uns Vers 7 noch einmal lesen. Unser Gott hat ganz ein anderes Ziel. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Und wenn ich noch einmal darf, so textnah übersetzen, wird es komplizierter, aber es wird noch so ein bisschen anderer Fokus. Damit, das ist sein Anliegen, in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Jesus Christus. Da geht es im Fall nicht um es zeigen, voilà, sondern der Begriff hier ist ausdrücklich erwiesen, uns teilhaben, uns erfahren. Kennst du den Unterschied zwischen einer Präsentation und einer Degustation? Ich finde es manchmal so spannend, eine Präsentation, da kann man ja noch etwas lernen, aber ich bin viel lieber an Degustation. Weil da wird man nicht nur gezeigt, sondern ich darf erfahren. Und das sagt hier der Apostel Paulus. Gott möchte uns seine überschwängliche Liebe erfahren. Und diese Perspektive soll unser Leben prägen, soll unsere Nachfolge prägen. Das zu verstehen, das zu verinnerlichen, soll uns ausmachen als Christ. Im Epheserbrief hat es 2 eindrückliche Gebete. 1,17 habe ich ja schon gelesen, ganz am Anfang. Im Kapitel 3, schon wieder 17, ist noch ein Gebet. Und dort sagt Paulus, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf dem Fundament der Liebe gegründet ist. Je mehr wir das erfassen, was die Liebe Gottes ist, desto näher zieht es uns zu Jesus. Und mit desto mehr Hingabe und Freude und Dankbarkeit werden wir Gott suchen. Uns auf den Gottesdienst freuen, uns zu freuen, eine Zeit im Gebet dürfen zu verbringen. Nicht Pflicht, sondern wenn wir die Liebe, von dieser Liebe geprägt sind, werden wir reingezogen. Und sogar, wenn es hier nachher im Vers 10 steht, das haben wir mal als Jahresvers gehabt, ihr kennt es noch, dass Gott Werk für uns vorbereitet hat, wo wir drin sollen wandeln. Ist hier nicht gemeint, Pflichtwerk, genau, das muss ich machen. Nein, es ist gemeint, aus dieser Beziehung raus, für Jesus zu leben, voller Freude, voller Dankbarkeit. Ich wünsche uns das. Ich wünsche uns das. Dass nicht Pflicht zwischen dir und Gott steht. Und du nur bis zur Pflichterfüllung kommst und gar nicht zu ihm durchdringst. Ich wünsche uns, dass wir die Liebe Gottes erfahren. Und da habe ich gar nicht Angst, dass du nicht mehr im Gottesdienst bist, weil du nicht die Pflicht hast zu füllen. Sondern du bist im Gottesdienst, weil du eine Sehnsucht hast, dem Gott nachzufolgen, oder? Ich habe dir eine ganz einfache Medizin verschrieben, wenn du spürst, der Pflichtgedanke, das zurückzahlen wollen, das ist irgendwie, und geben wir es den Schweizer, das ist, glaube ich, schon genetisch in uns hineingelegt. Nein, ich würde sogar sagen, das ist im Mensch seit dem Sündenfall drin angelegt. Das ist nämlich Religiosität. Und das Evangelium möchte uns nicht religiös machen, sondern fröhliche Nachfolger von Jesus Christus. Also, wie überwinden wir das? Du kannst einen Leuchtstift nehmen. Epheser 2, 1 bis 10. Dick umranden. Und einfach immer wieder dankend, betend da durchgehen. Nach jedem Satz innehalten und sagen, und danke Vater im Himmel für deine Liebe. Und nachher der nächste Satz. Und ich sage das, wenn du durch bist, es reicht für einen Tag. Und am nächsten Tag kannst du wieder vorne anfangen. Bis du so richtig verankert hast in unserem Leben. Auch das wünsche ich uns. Ich möchte ein Lied singen miteinander. Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Und ich meine es wirklich so. Unbegreiflich. Und vielleicht können wir einfach unserem Gott heute vor ihm stehen und sagen, Gott, ja, ich kann es nicht kopfen. Präg du mich mit der Größe von deiner Liebe. Und hilf mir, das einfach anzunehmen. Lass uns doch aufstehen miteinander und das Lied miteinander beten.